If you're running a retail business, don't let disorganized order fulfillment cause chaos. Use ShipStation instead. From running a business out of your garage to multiple warehouses, ShipStation is ideal for every phase of your growth. Save time with one login for all your stores and by automating tasks. Plus, you'll get the best shipping rates from global carriers. Calm the chaos with the shipping software that delivers. Start a free trial at ShipStation.com/audio. That's ShipStation.com/audio.
Willkommen bei Blackbox, dem Sci-Crime Podcast. Euch erwartet ein True Crime Podcast mit der extra Portion Psychologie.
Ich bin Maxi.
Und ich bin Babsi.
Ihr habt euch schon immer gefragt, was Menschen dazu bringt, schreckliche Taten zu begehen? Dann seid ihr hier genau richtig.
Herzlich willkommen zu einer neuen, sehr lang ersehnten Blackbox-Folge. Tatsächlich sowohl heiß ersehnt von euch als auch von uns. Denn ihr habt es euch immer wieder gewünscht und wir wollten es immer wieder machen, haben uns aber gesagt, wir brauchen irgendwann mal die Zeit, uns da wirklich reinzulesen in das Urteil, in alle Artikel, in alle Unterlagen, die es dazu gibt. Und ich freue mich sehr, wir freuen uns sehr, euch jetzt mitteilen zu können, dass es soweit ist. Wir haben uns da durchgearbeitet und we proudly present die Horrorhaus von Höxter Blackbox-Folge.
Weil der Höxter-Fall so wahnsinnig umfangreich ist und es so unglaublich viel dazu zu erzählen gibt und so viel zu recherchieren gibt und weil Maxi und ich es auch einfach nicht lassen konnten, wird das hier eine 3-Folgen-Episoden-Trilogie oder so, weil ja, sehr viel Information, sehr viel zu erzählen, sehr viel psychologischer Hintergrund, bei dem wir euch gerne mitnehmen wollen. Und genau, also macht euch gefasst auf 3 Folgen Höxter hintereinander. Bevor wir mit dem Thema dieser Folge allerdings anfangen, möchten wir euch 2 neue Rubriken in Anführungszeichen vorstellen. Nämlich haben wir überlegt, wir bekommen so oft richtig, richtig viele Nachrichten von euch. Zum einen mit euren Gedanken und Theorien zu unseren Fällen, die wir vorstellen oder auch zu psychologischen Theorien, die wir aufgestellt haben. Und ganz oft habt ihr noch Gedanken und Perspektiven dazu, die uns gar nicht gekommen sind in der Folge. Und weil wir natürlich wollen, dass alle von euren Ideen und Gedanken profitieren, ist die Rubrik 1, die wir gerne vorstellen möchten, dass wir in jeder 2. Folge eine ausgewählte Theorie, die ihr uns schickt, zu einem der letzten Fälle, die wir vorgestellt haben, mitbringen. Und dass hier am Anfang jeder Folge einmal kurz oder am Anfang jeder 2. Folge einmal kurz diskutieren und vorstellen und mal kurz auch sagen, was wir so über die Theorie denken. Und die 2. Rubrik, die wir uns überlegt haben, ist die, wir bekommen ganz viele Nachrichten von euch, auch zu den Themen, was hat der Podcast mit euch gemacht, was habt ihr vielleicht noch dazugelernt, wo hat der Podcast in eurem Leben tatsächlich schon mal was verändert, was für uns immer die allerkrassesten, coolsten Nachrichten überhaupt sind, weil viele von euch wissen bestimmt, dass unser Podcast in allererster Linie dafür da ist, dass wir über psychische Erkrankungen aufklären wollen und sicherstellen wollen, dass mehr Menschen darüber sprechen, mehr Menschen Bescheid wissen, mehr Menschen hingucken. Und deswegen freuen wir uns besonders, euch im Wechsel zur 1. Kategorie jeweils eine Nachricht vorzustellen, die wir von einem von euch oder einer von euch bekommen haben, in denen ihr genau das erzählt. Und hoffen, dass ihr genauso gespannt seid auf diese Rubriken und Nachrichten und Theorien wie wir.
Und heute starten wir direkt mit der Rubrik Eure Gedanken und Theorien. Und wir haben heute eine Theorie von einer Hörerin dabei. Grüße gehen raus an Sarah. Zu einer unserer letzten Folgen, nämlich die Folge zu Wade Wilson. Kurzes Recap für euch. Wade Wilson ist ein Mann, der die Todesstrafe erhalten hat, weil er mehrere Frauen umgebracht hat. Vor Gericht wirkte er sehr unempathisch, hat da keine Regung gezeigt. Und gerade online ging um diesen Fall einiges ab, weil Wade Wilson von sehr, sehr vielen Menschen als sehr attraktiv wahrgenommen wird. Und natürlich da, wir kennen TikTok, TikTok ist abgegangen, hat da ganz viele Edits gemacht, wo er eben, ich würde mal sagen, sehr hochgehypt wurde. gerade auch dieses, ich sag mal so Bad Boy Image, was er sich während der Haft vor allem auch zugelegt hat, mit ganz vielen Tattoos im Gesicht, wurde da sehr glorifiziert, würde ich mal sagen. Gerade deswegen, denke ich, war der Fall, auch schon als wir die Folge gemacht haben, für uns alle ein Begriff. Und heute haben wir quasi dann die Theorie von Sarah dabei, die sie sich so quasi ersonnen hat zu der Folge von Wade Wilson. Denn natürlich haben wir nicht alles mit drin in eine Folge, passen sicher nicht alle Überlegungen und alle Perspektiven. Die haben wir ja teilweise auch gar nicht. Von daher haben wir uns sehr gefreut, da eine sehr ausführliche Nachricht zuzubekommen und mal ihre Sichtweise zu hören. Sarah geht davon aus, dass Wade Wilson von der Genetik her schon eben diese hohe Attraktivität mitbekommen hat und auch eine genetische Prädisposition für mangelnde Empathie. In seiner Adoptionsfamilie geht sie davon aus, dass er sich nicht zugehörig gefühlt hat, da er einfach aufgrund dieser genetischen Prädisposition andere emotionale Fähigkeiten hatte als seine Adoptionsfamilie und er das schon stark bemerkt hat. Er fühlte sich also quasi wie so ein Alien. Er fühlt sich einsam, kommt in die Pubertät und beginnt Drogen zu nehmen. Außerdem bemerkt er, dass er aufgrund seines attraktiven Äußeren teilweise weniger nett sein muss und trotzdem gut bei seiner Umgebung und vor allem bei den Mädchen ankommt. Er wird älter und geht Beziehungen ein und beginnt seine Emotionen, die ja schon in ihm da sind, die er allerdings nur nicht verarbeiten kann, in diesen Beziehungen auszulassen, quasi seine Wut da auszulassen, seine Wut darüber, einsam zu sein und nicht dazuzugehören. Aufgrund dieser Wut in den Beziehungen kommen zwei Frauen zu Tode und er sitzt vor Gericht. Und wir haben uns die Frage gestellt, ja, warum wirkt er so unempathisch, warum wirkt er so kalt dabei im Gerichtssaal? Sarahs Vermutung ist, dass er im Gericht überfordert war, dass er nicht zeigen wollte, nicht der ganzen Welt zeigen wollte, dass er so einsam und verloren ist, wie er eben ist oder war. Und weil er denkt, dass Stärke eben die Eigenschaft ist, die gut ist und die quasi die ist, die er nach außen zeigen möchte, zeigt er genau das, behält seine Emotionen in sich drin und zeigt nach außen eben diesen abgeklärten, kühlen Menschen, der keine Emotionen in sich trägt. Was denkst du zu dieser Theorie, Babsi?
Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es genetische Prädispositionen gab und ich meine Pretty Privilege, also dass Menschen, die besonders attraktiv sind, es in vielen Situationen leichter haben, weil mit ihnen sehr positive Aspekte verbunden werden. Dazu gibt es ja Studien, das heißt, das ist gar nicht in Frage zu stellen oder zumindest auf Studienbasis nicht in Frage zu stellen. Ich persönlich kann so lange mitgehen, wie es darum geht zu sagen, er fühlt sich wie ein Alien, er fängt an, Drogen zu nehmen. Bis dahin macht das für mich alles Sinn. Also das ist alles was, wo ich sage, das könnte ich nachvollziehen. Auch bis zu dem Punkt, wo er vielleicht in sich drin wütend ist. Der Punkt, an dem ich persönlich Schwierigkeiten habe, diesen Switch mitzugehen, ist von dieser Wut. Und er selber ist ja kein extrem gewalttätiger Mensch gewesen. Er hat ja in seiner Jugend keine reihenweise Straftaten begangen, indem er sich irgendwie, also Gewaltstraftaten begangen, in denen er irgendwelche Leute zusammengeschlagen hat. Und das ist so ein bisschen der Switch, der mir fehlt, dass ich mir denke, hätte man da nicht schon früher was sehen müssen. Wo ich mitgehe, ist, dass er sein Aussehen benutzt, damit die Leute immer irgendeinen Eindruck von ihm haben.
Ja.
Weil ich es schon sehr, sehr auffällig fand, dass er vor Gericht sich im Gefängnis kurz vor dem Prozess dazu entscheidet, sein Gesicht so auffällig und auch so provokant und polarisierend tätowieren zu lassen und sich damit eben wieder in eine bestimmte Position zu bringen und seine Außendarstellung wieder über sein Aussehen zu ändern und nicht über sein Verhalten.
Ja, ja, er hat ja sein Äußeres schon sehr instrumentalisiert, auch im Prozess. Also man hat da schon gemerkt, dass er sich dessen bewusst ist und dass er es nutzt, in welche Richtung auch immer.
Ja. Also ich finde es auf jeden Fall eine mega interessante Theorie. Ist ein bisschen wie bei unseren Theorien, die wir zu Wade Wilson auch schon hatten, dass ich mir denke, irgendwie erklärt das für mich nicht genug. aber ich finde es auf jeden Fall einen sehr interessanten Zusatz, weil insbesondere über dieses Thema Pretty Privilege, also über das Privileg quasi attraktiv zu sein, haben wir ja in unserer Folge gar nicht gesprochen. Wenn ihr aber noch mal reinhören wollt, worüber wir denn gesprochen haben und ihr die Folge über Wade Wilson noch nicht gehört habt, dann findet ihr sie bei Folge 147.
Wir gehen jetzt allerdings weiter von Wade Wilson zu unserem heutigen aktuellen Fall. Denn, wie schon angekündigt, sprechen wir über das Horrorhaus von Höxter, über Wilfried W. und Angelika W.
Bevor ich mit dem Fall starte, habe ich noch zwei Anliegen. Einmal, schreibt uns gerne mal bei Instagram zum Beispiel, wie ihr oder was ihr über unsere Rubriken denkt, ob ihr das cool findet oder ob ihr lieber doch noch was anderes hören wollen würdet. Wir fanden es eine interessante Perspektive. Es würde mich total interessieren oder uns total interessieren. Schreibt uns gerne bei Instagram, da heißen wir Blackbox der Podcast, alles klein und zusammengeschrieben. Oder schreibt uns eine E-Mail an blackboxderpodcast@gmail.com. Da könnt ihr natürlich auch eure Gedanken und Theorien teilen zu dieser Folge, zu allen anderen Folgen, die wir schon gemacht haben oder die noch kommen. Wir sind auf jeden Fall total gespannt, was ihr so zu berichten habt.
Und bevor wir jetzt in die Folge starten, haben wir natürlich, ihr habt es euch schon gedacht, Triggerwarnung für euch dabei. In der heutigen Folge wird es um suizidale Gedanken gehen, um Tierquälerei, um sexuellen Missbrauch und heftigste körperliche Misshandlungen, Gewalthandlungen und Gaslighting. Wenn ihr mit irgendeinem von diesen Themen Schwierigkeiten habt, dann, ihr kennt das Spiel, achtet auf euch, schaltet aus oder überspringt den Fall oder die Folge, wenn es euch zu viel ist. Und für alle anderen startet der Fall jetzt.
18.04.2016, Bosseborn, Höxter. Es ist kalt an diesem Aprilmorgen in Bosseborn. Der Himmel scheint grau und schwer, als ob er die Kälte des vergangenen Winters noch nicht ganz loslassen könnte. Leise zwitschern bereits die ersten Vögel, wenn auch ein wenig zaghaft, wie der Frühling, der sich in diesem Jahr besonders viel Zeit damit lässt, die Sonne zurückzubringen. Elinor Weber geht an diesem Morgen wie so oft den Saatweg entlang. Sie kommt vom Pferdefüttern in den nahegelegenen Ställen. Und schon als sie noch einige Häuser entfernt ist, wirft sie einen beiläufigen Blick auf das heruntergekommene Haus im Saatweg Nummer 6. Die ehemals weiß gestrichene Fassade ist schmutzig verschmiert. Einige der roten Ziegel sind durchgebrochen. Von den Fensterrahmen platzt die Farbe und auf der schrägen Einfahrt zur Garage haben Unkraut und Moos sich so sehr ausgebreitet, dass die Steine an einigen Stellen nur noch zu erahnen sind. Als bildeten sie eine Mauer, um die Welt von dem Haus fernzuhalten. Kopfschüttelnd macht Elinor sich auf, das Haus zu passieren. Diese komischen Leute, die dort bereits seit Jahren wohnen, ein Geschwisterpaar, Bruder und Schwester. Überall im Dorf wird über sie geredet. Flüsternde Gespräche in den Eckkneipen und Fachsimpeleien hinter vorgehaltener Hand beim Bäcker. Nachtaktive Menschen, die sich aus der Dorfgemeinschaft heraushalten und seit ihrem Einzug kaum ein Wort mit den Nachbarn wechseln. Und vor allem immer wieder diese Frauen im Haus. Manche bleiben ein paar Wochen, andere sogar Monate. Was machen diese Leute nur die ganze Zeit? In diesem Moment sieht Elinor die Frau auf der Straße stehen. Den Rücken zum verwahrlosten Haus gewandt, mit starrem Blick, zitternd und wankend, als wartete sie auf etwas, das nur sie sehen könne. Elinor bleibt wie vom Donner gerührt stehen, als sie die Frau genauer sieht. Ihr Gesicht ist gräulich weiß, die Züge scharf und eingefallen, als hätte sie die Zeit ohne Gnade gezeichnet. Die Wangen scheinen von einem unsichtbaren Gewicht gedrückt und der Kopf, kahl und stoppelig, ist von Haaren befreit, die an einigen Stellen büschelweise herausgerissen worden sind. In diesem Moment steigt ein kalter Schauer in Elinor auf und für einen Moment weiß sie nicht, ob sie weitergehen oder die Frau ansprechen soll. Doch noch bevor sie ein Wort sagen kann, tritt eine zweite Frau aus der dunklen Einfahrt des Hauses. Eine, die Elinor kennt. Es ist die Frau, die dort zusammen mit ihrem Bruder wohnt. Mit schnellen, entschlossenen Schritten nähert sich die Schwester der gebrochenen Gestalt und greift mit einer großen Hand nach dem abgemagerten Handgelenk der Frau. Ohne ein Wort zieht sie sie zurück in das Haus, als wolle sie sie vor den Blicken der Außenwelt schützen. In diesem Moment überwindet Elinor ihre Verwunderung und ihre Furcht. Sie kann nicht anders und ruft der bekannten Frau hinterher: "Guten Morgen, die Frau, die Sie bei sich haben, ist sehr krank. Die muss sofort zu einem Arzt." Doch die ihr bekannte Frau dreht sich nicht um. Sie zieht nur die abgemagerte Frau hinter sich her durch den Eingang des Hauses in die Dunkelheit dahinter und schlägt die Tür zu. Hilflos steht Elinor nun selbst auf der Straße vor dem Haus und weiß nichts weiter zu tun. Die Polizei rufen? Oder einen Krankenwagen? Nein, immerhin mischt man sich nicht in fremde Angelegenheiten ein. Vielleicht gibt es für all das eine logische Erklärung. Eine Erklärung, die Elinor einfach nur nicht kennt. 21.04.2016, 3 Tage später. Klappernd und röhrend fährt ein Opel Corsa die dunkle Straße Richtung Holzminden entlang. Es ist 23 Uhr nachts und die Dunkelheit hat sich wie ein Vorhang um das dahinschlingernde Auto gelegt, ganz so, als wollte sie die Geschehnisse innerhalb des Gefährts verbergen. In kurzer Entfernung zu einigen Wohnhäusern beginnt der Motor plötzlich zu stottern und merkwürdige Geräusche von sich zu geben. In oranges Laternenlicht getaucht, hält der Wagen schließlich an. Fluchend steigt eine Frau aus dem Auto. Ihre Haare sind zu einem kurzen Bob mit Pony geschnitten, hellbraun, und hängen ihr strähnig über das harte, furchige Gesicht. Suchend blickt sie sich um und geht dann schnellen Schrittes auf eines der Wohnhäuser zu. Zitternd finden ihre Finger den Knopf der Klingel. Als die Tür trotz später Stunde zögernd geöffnet wird, bittet sie die Bewohnerin, ihr ein Taxi zu rufen. Ihr Auto sei an der Straße liegen geblieben. Hilfsbereit erlaubt die Dame ihr, das Telefon zu nutzen, und als sie nur 5 Minuten später zurück zu ihrem kaputten Auto kommt, ist die Rettung in Form eines Taxis schon auf dem Weg. Sie ist noch nicht ganz beim Auto angekommen, als ihr Mitfahrer ihr schon einen schicksalsentscheidenden Satz entgegenruft. »Guck mal, die Susanne krampft so.« Zögernd fällt ihr Blick auf die halb bewusstlose Frau auf der Rückbank. Sie spürt den Druck, die Umstände, die sie immer weiter in eine Ecke treiben. Die Endgültigkeit, mit der gemeinsame Plan nun zerschellt. Sie weiß, dass sie nun etwas tun müssen. Mit klammen Fingern greift sie zum Handy, tippt die Ziffern ein und hört im nächsten Moment die mechanische Stimme der Notrufzentrale. Nur Minuten später ertönt das Heulen von Sirenen in der stillen Nacht. Der Rettungswagen, begleitet von einem Notarztfahrzeug, kommt direkt vor dem Corsa zum Stehen. Die Scheinwerfer fallen wie Suchlichter über die Szenerie, reißen den kleinen Wagen aus der Anonymität der Schatten und stellen ihn nackt und ausgeliefert in den Mittelpunkt des Geschehens. Die Notärztin ist bei dem Anblick der Frau auf der Rückbank zutiefst schockiert. Es ist nicht schwer zu sehen, dass ihr Leben nur noch an einem seidenen Faden hängt. Sie ist bewusstlos, wimmert leise vor sich hin, ist schwer unterkühlt und mit blauen Flecken und infizierten Wunden übersät. Ihr Kopf ist kahl geschoren und ihre Haut kalkweiß. Ohne zu zögern beginnt die Ärztin damit, sie für einen Transport in das Krankenhaus vorzubereiten. Als erfahrene Notärztin weiß sie, hier zählt jede Sekunde. Am Rande des Geschehens, kaum mehr als ein Schatten in der aufgerissenen Dunkelheit, stehen die 2 Begleiter. Die Frau mit dem hellbraunen Ponyschnitt und der Mann neben ihr wirken wie Figuren aus Stein. Ihre Gesichter sind regungslos und maskenhaft, als hätten sie alle Regungen hinter einer unsichtbaren Wand verborgen. Die Worte der Notärztin sind laut und fordernd, als sie die beiden nach den Umständen des Zustands der jungen Frau fragt. Mechanisch und beinahe unbeteiligt kommen die Antworten. Sie sei eine flüchtige Bekannte, die seit dem Mittag über Beschwerden klage. Sie wüssten nicht, ob sie vielleicht zu wenig gegessen oder Drogen genommen habe. Als die Notärztin sie nach einer Rückrufnummer fragt, weigern sie sich. Kein Name, keine Telefonnummer. Als versuchten sie, sich aus einer Realität herauszuwinden, sich der Offenbarung wieder zu entziehen. Doch als die Notärztin immer drängender wird, kriechen ihnen die ersten Zweifel in den Kopf. Schließlich geben die beiden ihr doch eine Telefonnummer. Dann steigen sie in das gerufene Taxi und werden nur Minuten später wieder von der Dunkelheit der Nacht verschluckt. Die schwer verletzte Susanne F. wird in der Kälte der Nacht ins nächstgelegene Krankenhaus gebracht. Der Rettungswagen rast durch die Dunkelheit, doch ihr Zustand bleibt ein Tanz auf dem Grat zwischen Leben und Tod. Auf der Glasgow Coma Scale zeigt sie 10 von 15 Punkten. Ihre Körpertemperatur ist auf 28 Grad gesunken. Dennoch, in ihr regt sich etwas, ein letzter Funken Widerstand, mit dem sie sich an das Leben klammert. Gegen Mitternacht erreicht der Krankenwagen die Helios Klinik Nordheim. Die Notärztin, die ihre Ankunft längst angekündigt hat, spricht von einem Verdacht auf Blutvergiftung. Die Ärzte bereiten alles vor, doch als sie die Frau auf die Bahre legen, enthüllt sich das wahre Ausmaß ihrer Verletzungen. Die Haut ist ein blasser, zerrissener Teppich aus Wunden, Schnitte, Blutergüsse, Fesselspuren, einige davon bereits nekrotisch. Die Zehennägel haben sich zum Teil gelöst und am Steißbein klafft ein Geschwür. Ein stummer Beweis dafür, dass die Frau wochenlang, vielleicht monatelang, in derselben Stellung gelegen haben muss. Die Ärzte kämpfen dennoch. Ihre Hände sind geübt, ihre Bewegungen schnell, routiniert und präzise. Doch die Hoffnung erlischt, bevor der Morgen anbricht. Trotz aller Bemühungen, trotz aller Geräte und Medikamente stirbt Susanne F. um 0.50 Uhr des 22. April 2016 an den Folgen einer Blutung unter der harten Hirnhaut, einer Subduralblutung und ihrem geschwächten Zustand durch die massive Unterkühlung. Wenige Tage später klopft es an der Tür des schäbigen Hauses im Saatweg Nummer 6 in Bosseborn, Höxter. Das beharrliche Klopfen hallt in dem kleinen Flur wieder, bis die Tür sich endlich einen Spalt öffnet. Die Frau, Angelika W., steht in der Öffnung. Ihr hellbrauner Ponyschnitt fällt ihr ins Gesicht, doch ihr Blick ist leer. Es ist nicht die Leere von Überraschung oder Angst, sondern die einer inneren Resignation, als wüsste sie längst, dass dieser Moment kommen musste. Vor ihr steht der Ermittler Norbert Freier, sein Blick scharf, seine Haltung entschlossen. Im Inneren des Hauses trifft Freier auf Wilfried W., einen Mann, dessen Anblick so unscheinbar ist, dass es fast schwerfällt, ihn mit den Taten in Verbindung zu bringen, die man ihm in den nächsten Stunden vorwerfen wird. In seinem Schlafzimmer sitzt er in Unterhose, unbewegt. Es gibt keine Fluchtversuche, keine Proteste. Nur das stille Einverständnis zwischen ihnen, ein Einverständnis über ein Ende, das beide längst erwartet haben. Bei der Durchsuchung des Hauses stoßen die Ermittler auf einen Brief, die letzten Worte von Susanne F. Die Zeilen darauf klingen wie ein Echo. Es tut mir leid, mein süßer Schatz. Ich kann nicht mehr. Bevor ich ins Gefängnis gehe, beende ich lieber mein Leben. Ich liebe dich, Susi. Das Datum am Rande des Blattes trägt den 21. April, der Tag der Autopanne. Es ist der erste Kieselstein, der ins Rollen gerät. Ein winziger Beginn, der bald größere Steine nach sich zieht. Mit jedem weiteren Fund, mit jedem Blick in die Winkel des Hauses wird die Last größer. Das Papier, das so harmlos scheint, ist der Anfang eines gewaltigen Steinschlags. Nach und nach türmen sich die Beweise, bis die Ermittler irgendwann inmitten eines Meeres aus belastenden Materialien stehen. Jedes Dokument, jeder Fund, ein Zeuge der Geschichte, die in Deutschland bald niemand mehr glauben möchte. Während draußen Sondereinsatzkommandos das Gelände durchsuchen, die dunklen Ecken durchkämmen und Beweise sammeln, beginnt Angelika zu reden. Ihre Worte fließen schnell, wie Wasser, das einen Damm bricht. Sie spricht von Taten, die sie und Wilfried gemeinsam begangen haben, und von einer Dunkelheit, die tiefer reicht als das, was man sich vorstellen will. Wilfried W. wird an einem Frühlingsmorgen am 25. Mai 1979 in eine Familie geboren, die auf den ersten Blick nichts Besonderes scheint. Sein Vater, ein Verwaltungsbeamter der Deutschen Bahn, und seine Mutter, eine Pflegekraft, hätten ihm ein Zuhause bieten können, das Wärme und Schutz ausstrahlt. Doch hinter der bürgerlichen Fassade verbirgt sich eine unglückliche Familie. Sein Vater trinkt, nicht aus Genuss, sondern aus Gewohnheit, aus einem tief verwurzelten Kampf mit sich selbst. Die Schläge, die er seiner Frau und seinen Kindern zufügt, hallen nicht nur durch die Räume, sondern auch durch Wilfrieds ganze Kindheit. Wieder und wieder schlägt er zu, Niemand ist vor ihm sicher. Als Wilfried 11 Jahre alt ist, wird dieser zerrüttete Bund endlich gebrochen. Die Eltern trennen sich und Wilfried zieht mit seiner Mutter und seiner 6 Jahre älteren Schwester in eine neue Welt. Oder besser gesagt, in ein neues Chaos. Der neue Lebensgefährte der Mutter, ein Mann mit freundlicher Maske, wird zu einem weiteren Kapitel von Wilfrieds zerstörter Kindheit. Zwischen 1982 und 1986 wird er von diesem Mann immer wieder missbraucht. Als die Mutter sich erneut trennt und wieder einen Mann kennenlernt, scheint ein Neuanfang endlich möglich. Doch der neue Lebensgefährte bringt die Familie auf einen Bauernhof und die ländliche Abgeschiedenheit wird für Wilfried zu einer neuen Form der Enge. Mit 16 Jahren verlässt er die Schule, die Jahre voller Lernschwierigkeiten haben ihre Spuren hinterlassen. Und selbst die Sonderschule ist für Wilfried eine unüberwindbare Hürde. Ohne Abschluss bricht er schließlich seine Schulzeit ab und beginnt bei seinem Stiefvater auf dem Hof zu arbeiten. Zunächst scheint ihm diese Arbeit zu liegen. Er beginnt eine Ausbildung zum Landwirt, doch auch diesen Weg kann er nicht bis zum Ende gehen. Mit 18 Jahren wird er Waldarbeiter, wechselt später in den Straßenbau, arbeitet als Hundeführer, Schießbahnwärter, Küchenhelfer und Reinigungskraft. Sein Leben gleicht einem ständigen Wechsel von Rollen, doch keine scheint ihm wirklich zu passen. Mit 21 Jahren ist Wilfried allein und lebt von Sozialhilfe. In diesem Jahr tritt Michaela K. in sein Leben. Eine Frau, die auch bleibt, als Wilfried 1994 eine andere Frau aus Paderborn kennenlernt und diese heiratet. Doch für die junge Frau aus Paderborn wird die Ehe zum Albtraum. Wilfried prügelt sie mit Boxhandschuhen grün und blau und quält sie mit einem Föhn. Irgendwann nimmt er Michaela mit in die eheliche Wohnung. In Zukunft quälen sie seine Frau gemeinsam. Das Zusammenleben der drei unterliegt strikten Regeln, die Wilfried mit eisernem Griff festlegt. Jede Minute des Tagesablaufs ist durch ihn bestimmt. Selbst so intime Dinge wie Toilettengänge müssen angekündigt werden. Nachts ist der Gang zur Toilette verboten und wehe, wenn sie sich nicht nach seinen Hygienestandards die Hände wäscht. Ein falscher Blick, ein falsches Wort, eine Abweichung von seiner Liste verbotener Wörter, all das reicht, um seine Wut zu entfachen. Die Strafen, die er verhängt, sind ebenso demütigend wie brutal. Körperliche Züchtigungen, Entschuldigungsschreiben und Geldstrafen gehören zum Alltag der beiden Frauen. Als hätte er Angst vor einer möglichen Enthüllung, lässt Wilfried sie regelmäßig Schriftstücke unterzeichnen, in denen sie bestätigen, freiwillig von ihm sanktioniert zu werden. Die Papiere lesen sich wie der verzweifelte Versuch, eine Realität mit Tinte und Papier zu verbergen. Doch die Wahrheit lässt sich nicht für immer einsperren. Die Misshandlungen kommen ans Licht und Wilfried wird am 28. August 1995 wegen vorsätzlicher Körperverletzung, gefährlicher Körperverletzung, Nötigung und Freiheitsberaubung zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren und 9 Monaten verurteilt. Michaela K., die ihm in seinen Taten zur Seite gestanden hat, kommt mit 1 Jahr auf Bewährung davon. 1999 ist Wilfried wieder auf freiem Fuß. Die Ehe ist geschieden, die Frauen sind fort und die Vergangenheit scheint wie ein Schatten, der ihn umgibt. Er ist allein, ohne Familie, ohne Liebe. Ein Mann, dessen Geschichte bereits jetzt so schwer ist, dass sie seine Zukunft zu erdrücken scheint. Wilfried fürchtet die Stille und das Alleinsein mehr als alles andere. Um sie zu füllen, schaltet er Annoncen, kleine Botschaften an die Welt, in der Hoffnung, jemand möge darauf antworten. Und es antwortet tatsächlich jemand. Angelika. Zunächst scheint alles harmlos, fast gewöhnlich. Sie treffen sich regelmäßig, gehen spazieren, teilen Geschichten. Angelika, eine Frau mit stiller Hoffnung in den Augen, fühlt sich wohl in Wilfrieds Nähe. Es dauert nicht lange, bis aus diesen Treffen eine Beziehung wird, die schnell voranschreitet. Doch kaum hat die erste Woche begonnen, zeigt Wilfried ein anderes Gesicht. Was zunächst wie spielerische Rangeleien wirkt, Kampfsportgriffe, wie er es nennt, hinterlässt bei Angelika Schmerzen. Sie lacht darüber, nennt es liebevoll, fast zärtlich, seine Art, mit seiner Frustration über die Welt umzugehen. Doch die Härte in seinen Bewegungen verrät bereits, was sich hinter diesem Spiel verbirgt. Am 17. März 1999, kaum 2 Monate nach ihrem Kennenlernen, heiraten die beiden. Nur 1 Monat später gibt Angelika ihre Anstellung im Gartenbaubetrieb auf. Nicht aus eigenem Willen, sondern wegen Wilfrieds Eifersucht. Er verlangt, dass sie ihre gesamte Zeit mit ihm verbringt, dass ihr Leben um ihn kreist wie die Erde um die Sonne. Fortan begleitet sie ihn bei seiner Arbeit als Reinigungskraft an Bahnhöfen. Dort, wo Wilfried seinen Lebensunterhalt verdient, bleibt Angelika stets in seiner Nähe, selbst wenn sie sich vor den Vorgesetzten verstecken muss. Doch auch diese Tarnung hält nicht lange. Als die Wahrheit ans Licht kommt, verliert Wilfried seine Anstellung und ab diesem Moment leben beide von Sozialleistungen. Was folgt, ist ein Strudel aus Vorwürfen und Gewalt. Die Spannungen zwischen den beiden nehmen zu, wie ein Seil, das immer straffer gezogen wird. Angelika zeigt eine Seite, die Wilfried nicht erträgt. Sie ist launisch, besserwisserisch, wagt es sogar, ihm Verbesserungsvorschläge für seine Arbeit zu machen. Wilfried, unfähig, Kritik zu akzeptieren, fällt in alte Muster zurück. Zunächst sind es Schläge ins Gesicht, ein Stoß, der Angelika zu Boden wirft. Dann verdreht er ihre Arme, würgt sie, bis ihr die Luft wegbleibt. Wilfrieds Gewalt kennt keine Grenzen. Eine seiner grausamsten Bestrafungen nennt er die Deckenalte. Wenn Angelika seinen Regeln widerspricht, legt er sie auf den Rücken, bedeckt sie mit Decken, Tüchern und Kleidungsstücken und schnürt ihr die Luft ab. Manchmal verliert sie das Bewusstsein. Die Deckenalte Spezial steigert diese Tortur noch. Zusätzlich zieht er ihr eine Plastiktüte über den Kopf und knotet sie zu, bis die Welt für Angelika schwarz wird. Er tritt sie, wirft sie mit gezielten Schlägen zu Boden, verbrennt ihre Haut mit Feuerzeugen, Bügeleisen oder einem glühenden Ceranfeld. Mit einem Glaskartuschenbrenner malt er Narben auf ihren Rücken. Wenn seine Gewalt offene Wunden hinterlässt, schlägt er weiter mit einem Staubsaugerrohr, einer Holzlatte oder der bloßen Hand. Er reibt Blumenerde in die Verletzungen, als wolle er die Demütigung und den Schmerz in jede Pore ihres Körpers einbrennen. Manchmal kündigt er seine Taten an, wie ein Richter, der ein Urteil fällt. Ich bin das hohe Gericht, sagt er mit ruhiger Stimme, bevor er zuschlägt. Angelika lebt in einem Haus aus Angst und Schmerz, aus dem es keinen Ausgang gibt. Jede Tür ist verschlossen, jedes Fenster verriegelt und Wilfried hält den Schlüssel. Manchmal beginnt es mit einem Stich, mit dem Stoß einer Gabel in Angelikas Oberschenkel, als wäre ihr Schmerz nur ein weiteres Werkzeug in seiner Sammlung. Dann greift er ihr Haar, reißt es aus, Strähne für Strähne, ohne Mitgefühl. Manchmal führt er sie zum Holzofen und versengt ihre Haut oder verbrennt ihre Haare. Selbst die intimsten Momente sind nicht frei von Qual. Beim Geschlechtsverkehr verbeißt er sich in ihre Brustwarzen, bis Angelika den Schmerz kaum erträgt. Doch sie wagt keinen Widerstand, eingeschüchtert von seinen Drohungen, dass jede Gegenwehr die Strafen nur grausamer machen würde. Angelika W. ist gefangen in einer Ehe, die keine Zuflucht, sondern ein Ort des Schmerzes und der Erniedrigung ist. Doch als wäre all dies nicht genug, setzt Wilfried bereits kurz nach der Hochzeit neue Inserate in die Zeitung, auf der Suche nach Frauen, die ihm das geben können, was Angelika, wie er sagt, ihm nicht mehr bietet. Er nennt sie unattraktiv, hässlich und lässt keine Gelegenheit aus, sie dies spüren zu lassen. Trotz seiner Grausamkeit bleibt Angelika an seiner Seite. Sie ist keine einfache Frau. Ihr Realschulabschluss und ein IQ von 119 zeugen von Intelligenz und Fähigkeiten. Doch Wilfrieds Griff um ihr Leben ist stärker als all das. Sie hilft ihm bei allem, was er nicht alleine bewältigen kann. Bei der Kommunikation mit Behörden, bei Kaufverhandlungen. Sie öffnet ihm sogar ihr Vermögen, ein kleines Vermächtnis von 160.000 Mark, das sie einst mit in die Ehe brachte. Mit diesem Geld kauft Wilfried Autos, Motorräder und Boote. Dinge, die er genießt, während Angelika das Gefühl hat, mit jedem Cent ihre eigene Würde zu verlieren. Doch Angelikas Unterstützung endet nicht bei den Finanzen. Sie hilft ihm, seinen Traum von der perfekten Frau zu verfolgen. Gemeinsam mit ihm formuliert sie Anzeigen, fein säuberlich, fast wie Liebesgedichte, aber ohne Liebe. Nebenbei sorgt sie dafür, dass er einen Führerschein erhält, bemüht sich um berufliche Perspektiven für ihn, als könnte ein geregeltes Leben seinen Charakter zähmen. Im Jahr 2003 lassen sich die beiden aus finanziellen Gründen scheiden, um weiterhin staatliche finanzielle Unterstützung zu erhalten. Doch diese Trennung ist nur eine Formalie, keine wirkliche Befreiung. Sie bleiben ein Paar, leben zusammen, sehen sich jeden Tag, als hätte sich nichts verändert. Währenddessen sucht Wilfried weiterhin nach neuen Frauen. Ende 2010 verschlägt es Wilfried und Angelika dann in ein kleines Haus am Rande der Welt, Höxter Bosseborn, ein verschlafenes Dorf, das so unscheinbar ist, dass es beinahe in der Zeit verloren scheint. Das Haus selbst steht da wie eine alte Wunde, mit schiefen Wänden und müden Fenstern, die kaum noch das Licht hereinlassen. Hier in der Abgeschiedenheit setzen sie ihr Leben fort. Ein Leben, in dem Wilfried weiterhin auf der Suche nach neuen Bekanntschaften ist. Angelika hilft ihm dabei. Sie gibt sich als seine Schwester aus, um den Frauen, die er nach Hause bringt, das Zusammenleben zu erklären. Gemeinsam formulieren sie Annoncen, lockende Worte, die wie Netze geworfen werden. Er, 44 Jahre, sucht sie für erotische Treffen, nur ernst gemeint. Netter Fischmann, 46 Jahre, 1,88 groß, 110 Kilo, Nichtraucher, sucht Liebe sie für feste Beziehung, PKW vorhanden. Netter R, 40 Jahre, 1,86, romantisch, sucht sympathische sie für gemeinsamen Lebensweg, Alter Nebensache. Doch hinter den Worten lauert etwas anderes. Die Frauen, die auf diese Anzeigen antworten, sollen keine Familie haben, niemanden, der sie sucht. Am besten, sie sind gebrochen, unsicher, voller Sehnsucht nach Liebe und Geborgenheit, nach einem Ort, der ihnen Schutz verspricht. Wilfried und Angelika haben ein Ziel, Frauen zu finden, die sich ausnehmen lassen, emotional und finanziell. Eine der ersten, die antworten, ist Kathi. Sie ist erst 23 Jahre jung und voller Hoffnung. Sie zieht bei Wilfried und Angelika ein und wird schnell Opfer von Wilfrieds brutaler Gewalt und Angelikas psychischem Terror. Die beiden legen ihr eine Liste vor, Regeln, die sie befolgen muss. Keine große Klappe haben, nicht beim Arbeiten stören, zügig antworten, nicht aufstoßen, Tischmanieren, fleißiger sein, sich nicht beeinflussen lassen, keine Geheimnisse haben, treu sein. Die Strafen für Regelverstöße sind erbarmungslos. Schläge, Drohungen, die ständige Demütigung. Kathi lebt in einem Käfig aus Angst, der mit jedem Tag enger wird. Jede Bewegung, jedes Wort, jeder Atemzug kann Wilfried erzürnen. Er ist wie ein dunkler Schatten, der nie weicht. Und Angelika, seine stille Begleiterin. Doch dann spricht Wilfried die Worte aus, die Kathi endlich verdeutlichen, in welcher Gefahr sie sich befindet. Er sagt, er werde kommen, um sie zu töten. Die Drohung ist nicht laut, nicht schrill, aber sie schneidet schärfer als jedes Messer. In dieser Nacht, während alle im Haus schlafen und die Welt draußen in Stille gehüllt ist, fasst Kathi einen verzweifelten Entschluss. Sie öffnet das Fenster, zitternd vor Kälte und Furcht, und klettert hinaus. Ihre Hände klammern sich an die Fassade, ihre Füße suchen Halt. Mit rasendem Herzen springt sie aus der Dunkelheit des Hauses in die Nacht, die sie wie eine Verbündete vor Blicken versteckt. Kaum sind ihre Füße aufgekommen, flieht sie. Sie rennt, bis ihre Lunge zu zerspringen droht, die Straße hinab und lässt das Grauen hinter sich. Das Grauen, das bald jeder als das Horrorhaus von Höxter kennen wird. Ende 2011. Ein frostiger Morgen liegt wie ein Hauch aus Glas auf der Welt, während Christel P. an ihrem Küchentisch sitzt. Die Scheiben ihres kleinen Plattenbau-Apartments sind beschlagen und ihre Hände umklammern eine Tasse Tee, die kaum noch Wärme spendet. Ihre Augen wandern über die Zeitung, die sie vor sich ausgebreitet hat. Plötzlich bleibt ihr Blick an einer Anzeige hängen. Bauer sucht Frau. Lieb, nett, sucht Frau fürs Leben. Die Worte sind schlicht, fast unscheinbar. Doch sie rühren etwas in Christel an. Eine Hoffnung, die sie längst verloren geglaubt hatte. Tiere und die Freiheit eines Bauernhofs, ein neues Leben abseits des grauen Betons, das ist es, wovon sie schon lange träumt. Sie greift zum Telefon und wählt die Nummer. Am anderen Ende meldet sich Wilfried, dessen Stimme warm und freundlich klingt. Er versteht ihre Träume, spricht von einem Leben mit Gänsen, Hühnern, Schweinen, von einem Ort, an dem sie glücklich werden könnten. Die beiden telefonieren viel, verstehen sich blendend. Auch seine Schwester Angelika, die sich in das Gespräch einschaltet, klingt nett und zugänglich. Als Wilfried schließlich fragt, ob Christel zu ihnen ziehen möchte, sagt sie ja. Sie ist verliebt und malt sich bereits ein neues Leben aus, fern von der Enge ihres Plattenbaus. An einem kalten Winterabend steht Christel mit ihren Taschen draußen und wartet. Der Atem vor ihrem Gesicht bildet kleine Wolken, die rasch vergehen. Schließlich taucht ein Auto auf, ein klappriger Transporter, von dem sie später vor Gericht sagen wird, er habe ausgesehen wie so ein Hundefängerauto. Wilfried öffnet die Ladefläche und Christel steigt ein. Während der Fahrt sitzt sie hinter einem Gitter, wie ein Tier, das in einen Käfig gesperrt wurde, doch ihre Vorfreude übertönt die leisen Zweifel, die an ihrem Verstand nagen. Mitten in der Nacht erreichen sie Höxter. Der Hof liegt im Dunkeln, die Silhouette der Gänse und Schweine zeichnen sich gegen den schwachen Schein des Mondes ab. Wilfried führt sie durch das Gelände, zeigt ihr die Tiere, spricht von den Möglichkeiten, die sie hier gemeinsam hätten. Schließlich öffnet er die Tür zu einem Raum, in dem es warm ist, dem Wohnzimmer. Die Couch dient als Schlafplatz für sie beide, während Angelika daneben auf einer Matratze liegt. Doch mit jedem Tag, den Christel in diesem Haus verbringt, wird die Wahrheit deutlicher. Die Wände sind feucht, der Schimmel kriecht wie dunkle Finger über die Ecken. Die Tapete hängt in Fetzen und in den meisten Zimmern türmen sich Müllberge. Es ist kein Bauernhof, sondern eine Ruine, ein Ort, an dem der Verfall regiert. Und dennoch bleibt Christel. Sie sieht in diesem Haus etwas, das andere nicht sehen. Ein Potenzial, ein kleines Flackern von Hoffnung. Daraus kann man was machen, denkt sie sich, als hätte sie den festen Glauben, dass alles eine zweite Chance verdient hat. Die ersten 3 Wochen fühlt sich Christel wie in einem Traum. Wilfried ist zärtlich, mit einem Lächeln, das ihre Zweifel wie Nebel zerstreut. Er spricht liebevoll mit ihr, hält ihre Hand und die Nächte mit ihm sind voller Nähe. Es ist ein Anfang, wie sie sich erhofft hat, ein stilles Versprechen, dass dies der Neuanfang sein könnte, von dem sie so lange geträumt hat. Doch schon kurz nach Silvester bricht dieser Traum wie dünnes Eis. Sie sitzen zusammen auf der Couch, die Stimmung ist ruhig, beinahe behaglich, als Wilfried plötzlich, ohne Vorwarnung, die Hand hebt. Der Schlag trifft Christel ins Gesicht, hart und kalt wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Für einen Moment bleibt sie starr, unfähig zu begreifen, was gerade geschehen ist. Ihr Gesicht brennt, ihre Gedanken rasen. Warum, will sie fragen, doch Wilfried sagt nichts. Er schaut sie nicht einmal an. Christel steht auf. Ihre Beine wanken, während sie in eine Ecke des Raumes geht, in der sie sich unbeobachtet fühlt. Dort beginnt sie leise zu weinen. Ihre Schultern zittern, doch sie wagt keinen Laut. Von diesem Moment an wird der einst so schöne Aufenthalt für Christel zum Albtraum. Wilfried schlägt sie immer wieder, scheinbar ohne Grund. Mit der flachen Hand trifft er ihr Gesicht, so oft, dass ihre Wangen ständig geschwollen sind. Die blauen Flecken auf ihrer Haut sind wie stumme Zeugen seiner Gewalt, die keine Warnung braucht und keine Erklärung kennt. Wenn sie ihm leise mit zitternder Stimme sagt, dass sie das alles nicht mehr möchte, blickt er sie nur an, sein Gesicht eine Maske, und sagt, aber du liebst mich doch. Christel sitzt in einer Falle, die sich unaufhaltsam um sie schließt. Wilfried schreit sie an, dann geh doch. Doch sie weiß, dass das keine Option ist. Beide wissen es. Alle Türen des Hauses sind verschlossen. Sie ist niemals allein, keine Minute. Ihr Portemonnaie, ihr Führerschein, ihr Haustürschlüssel, alles hat sie an Angelika und Wilfried verloren. Wie ihre Freiheit. Der Mann, der ihr noch vor wenigen Wochen die Hand reichte, hält sie nun an einer Kette. In ihrer Verzweiflung sucht Christel einen Ausweg. Sie wagt einen gefährlichen Versuch, die Nachbarn um Hilfe zu bitten, doch niemand bekommt etwas mit. Der Preis für diesen Mut ist grausam. Wilfried findet sie in der Küche. Seine Hände greifen nach ihrem Hals und drücken ihr die Luft ab. Ihre Beine versagen, ihr Kopf dröhnt, bis sie beinahe das Bewusstsein verliert. Doch das reicht ihm nicht. Angelika tritt hinzu, hält ihr Pfefferspray ins Gesicht und sprüht, bis Christel nichts mehr sieht, bis sie nur noch brennende Schmerzen spürt. Dann schneidet Angelika Christels Haare ab, lässt sie sich nackt ausziehen und sperrt sie in den Stall zu den Schweinen. Dort, barfuß im Mist, mit Ketten, die ihr jede Bewegung erschweren, verbringt Christel endlose Stunden. Wenn sie ins Haus zurückkehren darf, erwartet sie keine Erleichterung. Auf dem kalten Fußboden muss sie schlafen. Ihre Notdurft darf sie nur auf einem der Katzenklos verrichten. Das Badezimmer ist ab jetzt für sie verboten. Die Demütigungen nehmen kein Ende. Eines Tages zwingt Wilfried sie, seine Füße abzulecken. Ein anderes Mal schlägt er sie mit einer Schaufel gegen die Stirn, während sie im Ziegenstall eingesperrt ist. Das Blut rinnt über ihr Gesicht, warm und klebrig, während er sie ansieht, als wäre ihre Qual eine Art Belohnung für ihn. Doch in all ihrem Leid sieht Christel auch, wie Wilfried Angelika misshandelt. Sie sieht, wie er sie auf den Boden wirft, wie er sie an den Haaren über den Parkplatz zerrt, wie er auf eine frische Verbrennung an ihrer Schulter schlägt, immer und immer wieder, als wolle er den Schmerz noch tiefer in die Haut treiben. Es scheint ihm Freude zu bereiten, Frauen schreien zu hören, ihre Qualen zu sehen. Einmal zeigt er Christel Bilder auf seinem Laptop, Bilder von Angelika und anderen Frauen. Sie alle haben kurzgeschorenes Haar. Ihre Körper sind übersät mit blauen und grünen Flecken. Seine Stimme klingt fast stolz, als er die Bilder zeigt, als wären sie Trophäen eines grausamen Spiels, das nur er versteht. Im März 2012 beschließen Angelika und Wilfried, dass sie genug von Christel haben. Doch sie fürchten, dass sie die Misshandlungen anzeigen könnte, wenn sie einfach gehen darf. Angelika, die solche Situationen mit Wilfried geübt hat, verfasst ein Schriftstück. Darin erklärt Christel, dass ihr im Haus keine Gewalt angetan wurde und dass sie freiwillig geht. Die blauen Flecken auf ihrem Körper? Ein Sturz, nichts weiter. Diese schriftliche Absicherung ist ihnen aber nicht genug. Sie brauchen eine vierte Person, jemand Unbeteiligtes, der bestätigt, dass Christel aus freien Stücken unterschrieben hat. Sie bringen Christel zum Hauptbahnhof. Dort soll sie jemanden finden, der das Dokument ebenfalls unterschreibt. Schließlich findet Christel einen Mann, der ahnungslos von ihrem erlebten Grauen seine Unterschrift unter das Dokument setzt. Erst dann lassen Wilfried und Angelika Christel gehen. Mit zittrigen Händen besteigt sie den Zug, sieht aus dem Fenster, während die Welt an ihr vorbeizieht. Sie hat es geschafft. Als sie zu Hause ankommt, verbarrikadiert sie die Tür und erzählt niemandem von ihrem Martyrium. Denn sie weiß, dass Wilfried und Angelika sie sonst holen kommen.
Ich weiß nicht, wie es für dich ist, aber für mich jetzt so als Zuhörerin bei diesem Fall, den du jetzt vorgelesen hast, ist es so krass zu hören, wie sich das Ganze so aufgebaut hat. Ich meine, ich weiß jetzt ja auch, was noch passiert und ich glaube, ganz viele von euch Zuhörern, ihr wisst ja auch ganz genau so grob, was noch passieren wird. Und ich finde es so krass, dass sich das schon so früh aufgebaut hat. Also weißt du, dass es schon ja wirklich auch gerade bei Wilfried Jahrzehnte vorher schon losging.
Ja, das hat mich auch extrem erschreckt, muss ich ehrlich sagen, weil es so früh ein so eindeutiges Muster gegeben hat.
Ja, ich meine, es ging ja schon los, da war er wie alt, 21?
Ja.
Mit seiner ersten Freundin und der Ehefrau dann und dass er da schon das Gleiche gemacht hat ja eigentlich, was er dann mit Angelika gemacht hat.
Ja, und ich meine, da gab es ja quasi sehr ähnliche, wenn nicht sogar die gleichen Mechanismen, was diese krassen Regeln anging und die Bestrafung, die Gewalt, die Tatsache, dass er mehr als eine Frau hat.
Ja.
und er sich mit einer Frau mehr oder weniger so ein bisschen zusammentut und sie die andere Frau zusammenquälen, auch wenn er beide misshandelt, ist eine quasi irgendwie favorisierter in Anführungszeichen. Also darf irgendwie die eine darf die andere mitquälen und steht quasi so ein bisschen über ihr.
Mhm.
Und ich war richtig erschrocken, weil ich auch nicht wusste, dass das schon so früh angefangen hat.
Ja, so die eine übernimmt den, wie hast du es genannt, die Rolle der Wächterin, die ja auch irgendwie Angelika eingenommen hat, indem sie ja mit überwacht hat, ob die Frauen eben sich an Wilfrieds Regeln halten.
Ja, und auch mit bestraft hat. Also
die ja,
mit,
genau.
mit quält. Also in der ersten Ehe ist ja seine Freundin auch verurteilt worden tatsächlich.
Ja.
Das fand ich total krass. Und was ich auch wirklich krass fand, schon in dem ersten Teil des Falls, ist die Tatsache, wie lange die Frauen das auch mitgemacht haben. Also mal abgesehen von Michaela, die ja seine erste Freundin war, die mit verurteilt wurde, und der Ehefrau aus Paderborn. Danach kam ja Angelika. Und Angelika ja. hat, das musst du dir mal überlegen, in der ersten Woche, in der ihr zusammen seid, schlägt der Mann dich mit Boxhandschuhen unter einem Vorwand und du heiratest den. Und sie wurde aus ihrem Umfeld sogar gewarnt. Es haben sogar Leute gesagt, mach das nicht, heirate den nicht. Das ist keine gute Idee.
Naja, und sie ist ja nicht die Letzte und auch nicht die Erste, die es macht und machen wird. Ne? Also die Wilfried heiratet, obwohl er sie vorher schon misshandelt. Da stellt sich ja natürlich die Frage, warum lassen sich diese Frauen darauf ein? Warum gehen sie nicht? So zum Beispiel wie Kathi das ja gemacht hat. Ich fand das sehr nachvollziehbar. Quasi irgendwie bei ihr hatte ich so das Gefühl, ich höre das so im Fall und denke mir so, ja, endlich, hau ab, geh, rette dich. Und es ist ja was weder bei Angelika noch dann bei Christel der Fall ist. Ich meine, Christel versucht's. Also sie denkt ja auch darüber nach. Aber die Einzige, die es ja schafft, ist Kathi in dem Moment. Und man fragt sich schon, auch bei Kathi, warum so lange? Warum machen die das? Warum lassen sie sich da überhaupt drauf ein?
Ja, ja, und bei Christel ist es ja auch etwas, das so ein bisschen aus so einer, ja, aus der Erlaubnis herauskommt, dass die anderen beiden sagen, ja, okay, du darfst jetzt auch gehen. Also es ist, dass sie dann ja. auch weggeblieben ist und dass sie gegangen ist und so, das will ich gar nicht kleiner machen, als es ist, das rechne ich hier hoch an für sich selbst, dass sie diese Entscheidung dann auch durchgezogen hat. Aber es ist ja trotzdem noch mal was anderes, aus einem Fenster zu springen mitten in der Nacht und zu sagen, ja. ich bin raus.
Das zeigt ja auch, was für eine Verzweiflung dahinter gesteckt hat. Und sie ist bestimmt nicht die Einzige, die diese Verzweiflung gespürt hat. Ich würde mich mal ganz weit aus dem Fenster lehnen und behaupten, dass Christel diese Verzweiflung genauso gespürt hat, wie Kathi sie gespürt hat. Vielleicht sogar noch mehr, weil sie länger dort war.
Das fand ich tatsächlich auch so erschreckend. Und was ich auch total erschreckend fand, ist, da greife ich jetzt vielleicht schon so ein bisschen vor, aber die Entwicklung von Angelika.
Ja, ich glaube, um die ganzheitlich zu betrachten, müssen wir auf die nächste Folge warten. Aber das ist auf jeden Fall auch was schon in dieser Folge sehr auffällig ist.
Ja, also über diese ganze, ich weiß jetzt, wir könnten jetzt natürlich, wie wir das häufig in Täterprofilen machen, auch über Wilfrieds Kindheit diskutieren und darüber sprechen, wo dieses Bedürfnis nach Gewalt herkommt, wo dieses, diese sadistischen Elemente herkommen, wo die Gewaltbereitschaft herkommt, wo das Bedürfnis nach extremen Regeln, die nicht gebrochen werden dürfen, herkommt. Ich weiß nicht, vielleicht können wir da auch so kurz drauf eingehen, aber ich glaube, es gibt zu diesem Fall so viele Sachen, über die man irgendwie sprechen kann, soll, muss. Mein Gefühl von diesem ersten Teil des Falls ist, dass es bei allen Beteiligten ganz viel um Macht und Unterwerfung geht und ganz viel um Kontrolle geht. Und um extreme Ungleichgewichte und so ein Wechsel von Täter, Opfer und dass auch nicht immer ganz klar ist, wer ist da jetzt wer.
Außer Wilfried.
Auch Wilfried war als Kind zumindest mal Opfer.
Ja, ja, klar. Aber das haben wir ja bei sehr, sehr vielen Tätern, die wir hier angucken, dass die früher mal Opfer waren und dann Täter werden. Aber so dieser Wechsel immer wieder, den sehe ich zum Beispiel bei Angelika, aber bei Wilfried sehe ich den nicht. Der war als Kind Opfer, aber bleibt als erwachsener Täter.
Ja, auch da würde ich sagen, schauen wir mal in den nächsten 2 Folgen, was da noch so passiert. Aber für jetzt, ja, würde ich auch so sehen. Aber ich finde, genau deswegen, weil ich ja gerade meinte, normalerweise würden wir jetzt auch in die Kindheit mit reingehen von Wilfried, meinte ich dieses Täter-Opfer-Prinzip und Macht und Ohnmacht, ausgeliefert sein und mächtig sein, ist etwas, das sich für mich extrem schon durch diesen ersten Teil zieht und für mich wie so ein Hauptthema ist, was da eigentlich passiert. Also mir stellte sich die Frage zum einen, warum sind die Frauen so lange nicht gegangen? Warum sind die so lange geblieben, haben ihn teilweise sogar geheiratet? Und was ist das mit Angelika? Diese Täter-Opfer-Umkehr und diesen Wechsel, den sie hat, das fand ich eigentlich irgendwie am interessantesten.
Ja, ich glaube, beides total wichtige Fragen und wir werden auch auf jeden Fall beide beantworten. Ich würde vorschlagen, wir fangen jetzt mal an mit der Frage, warum sind sie so lange nicht gegangen? Und die Frage bezüglich, wie das mit Angelika funktioniert hat, schneiden wir in dieser Folge an und werden wir wahrscheinlich zu Ende bringen in der nächsten. Wir haben uns zu dieser Frage, warum die Frauen so lange nicht gegangen sind, verschiedene psychologische Hypothesen, Theorien, Ansätze angeschaut. Und einer dieser Ansätze heißt Trauma Bonding. Das bedeutet eigentlich nicht mehr als die emotionale Bindung von Opfer an Täter. Und ist immer wieder auch eine Erklärung dafür, dass zum Beispiel Frauen in gewalttätigen oder missbräuchlichen Beziehungen bleiben. Also generell, auch wenn es jetzt nicht so ein Fall ist, sondern eben Fälle von häuslicher Gewalt, wo man sich diese Frage auch manchmal stellt. Und es gibt zwar jetzt nicht wirklich so einen grundsätzlichen allgemeingültigen Begriff in der Forschung, aber das ist damit gemeint. Was aber jede Definition miteinander gemein hat, ist, dass Trauma Bonding ein Machtungleichgewicht zwischen Täter und Opfer beschreibt, dass wiederkehrende Missbrauch oder Misshandlungen stattfinden und dass es immer wieder so einen Wechsel gibt zwischen Belohnung und Bestrafung. Wir nennen es hier ja immer so Zuckerbrot und Peitsche. Wir haben dazu eine Studie gefunden von Caitlin Casassa et al. Aus dem Jahr 2021, wo Trauma Bonding bei Opfern von Menschenhandel untersucht wurde. Dabei wurde die Beziehungsdynamik zwischen Tätern und Opfern in diesen Kontexten analysiert und die Ergebnisse waren, dass die Opfer in diesen Kontexten mit der Zeit Dankbarkeit für freundliche Gesten der Täter entwickelten, die Sichtweise der Täter übernahmen, bei Gewaltausbrüchen der Täter die Schuld bei sich suchten und teilweise auch aus Zuneigung zu eben den Tätern nicht zur Polizei gegangen sind. Das ist ein Effekt, der tatsächlich den Menschen, die diesen Menschenhandel betreiben, gar nicht so fremd ist und was tatsächlich leider Gottes von diesen Tätern in diesem Bereich teilweise gefördert wird, damit eben diese Prozesse bei den Opfern in Gang kommen. Was ich echt richtig mies finde, wow.
Ich fand's richtig erschreckend.
Jetzt so, wenn ich das nochmal so sage, bin ich so, oh, ja, ganz schlimm.
Es gab auch unterschiedliche Studien zu Heimkindern in England und in den USA und zum einen konnte da gezeigt werden, dass 60-80% der Heimkinder traumatisiert sind. Und weshalb ich das besonders relevant für die heutige Folge fand, ist die Tatsache, dass traumatisierte Menschen oder Menschen, die traumatische Erfahrungen gemacht haben, sehr viel anfälliger sind für Trauma-Bonding als Menschen, die keine traumatischen Erfahrungen gemacht haben. Und das hat die Studie von Casassa et al., die du gerade genannt hast, auch zeigen können, dass wenn Menschen Trauma erlebt haben, dass sie dann auch empfindlicher oder vulnerabler sind für Trauma-Bonding und sich quasi schneller auf diese Mechanismen einlassen, in Anführungszeichen.
Weißt du, was ich mich da gerade frage?
Hm?
Beschreibt es dann Traumaerlebnisse, die so in der Kindheit passiert sind? Müssen die Jahre vorher sein, damit man dann anfälliger quasi für Trauma-Bonding ist? Oder könnte es auch sein, dass, nehmen wir an, zum Beispiel Kathi, wo wir ja nicht wissen, ob in der Vergangenheit mal ein Trauma stattgefunden hat, dass die Misshandlungen, die dort stattgefunden haben, ein Trauma bei ihr ausgelöst haben und danach dann da anschließend das Trauma-Bonding stattfinden konnte? Weißt du, was ich meine?
Ja, und so aus dem Bauch heraus würde ich vermuten, dass du, bevor das überhaupt passiert, ein Trauma erlebt haben musst, weil ich mir vorstellen könnte, dass dein Umgang mit dem Trauma, das dann passiert, ein ganz anderer wäre, wenn du nicht sowas schon erlebt hättest irgendwie vorher. Weißt du, wie ich meine?
Ja, das macht schon Sinn, dass du quasi schon, dass deine Erlebensweisen oder dein inneres Erleben schon beeinflusst werden muss durch ein früheres Trauma, damit du anfällig sein kannst für Trauma-Bonding.
Ja, genau.
Ja.
Es gibt übrigens auch evolutionsbiologische Studien, das fand ich total interessant, zum Thema Trauma-Bonding. Und da wird Trauma-Bonding als Überlebens- oder Bewältigungsstrategie betrachtet. Und das wird häufig auch als Erklärung herangezogen, warum Menschen eben selbst in gewalttätigen Partnerschaften sich gegen die Trennung entscheiden. Weil es früher mal einen evolutionsbiologischen Vorteil gab, dadurch, dass wir in Gruppen unterwegs waren. Und da war es quasi wichtiger, dass wir Teil eines Sozialgefüges sind, damit wir nicht sterben, als regelmäßig durch jemanden bedroht zu werden, der seine Gefühle beispielsweise nicht im Griff hat und sie ausagiert durch Gewalt.
Ich finde, es macht aber auch total Sinn, dass das evolutionsbiologisch eine Überlebensstrategie ist. Weil ich meine, auch jetzt zum Beispiel im Fall von Menschenhandel oder zum Beispiel Geiselnahmen, dass da dann eine Beziehung zu dem Täter aufgebaut wird, die ja vielleicht nicht nur von Emotionen von meiner Seite, wäre ich jetzt zum Beispiel die Geisel, sondern vielleicht auch auf der Seite des Täters stattfinden kann, wo wir schon in früheren Folgen auch darüber geredet haben, dass es das auch manchmal gibt, dann ist es ja was tatsächlich in dem Moment für mich überlebenswichtig sein kann. Und vielleicht auch nicht nur vom körperlichen her, vom tatsächlichen Überleben, sondern auch von der psychischen Komponente her.
Ja, also weißt du, was ich habe gerade die Überlegung und ich habe natürlich keine Studie dazu, die das belegt und ich habe auch keine gefunden. Ich habe es recherchiert, aber worüber ich nachgedacht habe, ist, ob du wohl anfälliger bist für Trauma-Bonding, wenn dir die erste traumatische Erfahrung auch in Verbindung mit deinen Eltern passiert. Weil du in dem Alter, das ist eine der ersten und tiefsten Beziehungen, die Menschen haben, allein weil sie ausgeliefert sind als Kinder. Du bist deinen Eltern ja tatsächlich auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass Menschen, die beispielsweise traumatische Erfahrungen mit ihren Eltern oder mit ihren Bezugspersonen gemacht haben, schon im frühen Alter, dass die besonders vulnerabel sind, noch vulnerabler, also dass es so eine doppelt vulnerable Gruppe gibt, weil sie schon in allerfrühester Beziehung diese Art von Trauma erlebt haben und quasi weil im Grunde ist ja das, was wir predigen, das ja wirklich in allen möglichen Folgen von uns, dass Kinder ihre Eltern immer lieben. Manchmal leider.
Ja.
Und im Grunde ist ja die Beziehung zwischen einem Kind und einem Erwachsenen, bei dem der Erwachsene beispielsweise durch eine Suchterkrankung oder durch Aggressionsprobleme oder so mal der super liebevolle Elternteil ist oder die super liebevolle Bezugsperson und im nächsten Moment dann ganz furchtbar ist, ist ja im Grunde genau dieses Hin und Her zwischen super viel Zuneigung und ich entziehe dir meine Zuneigung und ich bin furchtbar zu dir und mach das über eine ganz lange Zeit und mach das auch willkürlich. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn du das als Kind schon erlebst und du da schon Trauma-Bonding lernst, in einer der tiefsten Beziehungen, die du überhaupt haben kannst, dass du dann triple vulnerable bist für Trauma-Bonding.
In diesem Zusammenhang, finde ich, passt es ganz gut, wenn wir direkt zu unserem nächsten psychologischen Ansatz gehen, was wir denken, was eventuell auch eine Rolle gespielt haben könnte, dass diese Frauen so lange bei Angelika und Wilfried geblieben sind. Du hast jetzt gerade davon gesprochen, dass wenn man das vielleicht schon aus der Kindheit kennt, wenn man das vielleicht von den Eltern so kennengelernt hat, dann ist man vielleicht zum einen anfälliger eben für Trauma-Bonding und zum anderen, was mir noch eingefallen ist gerade und was jetzt eben dazu passt, ist ja, dass man in diesem speziellen Fall aufwächst mit der Wahrnehmung, dass Gewalt bis zum gewissen Grad normal ist. Und dieser Prozess von Normalisierung von Gewalt ist auch was da eine ganz große Rolle gespielt haben könnte. Auch da haben wir eine Studie dabei. Da gab es eine Studie zu Kindern und Gewaltexposition, wo 777 Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren teilgenommen haben. Die Ergebnisse daraus waren, dass Kinder, die Gewalt ausgesetzt waren, sie zunehmend für normal empfunden haben, quasi Gewalt wurde tatsächlich für sie normalisiert. Je mehr Zeit seit diesen Gewalterfahrungen verstrichen waren, desto aggressiver wurden die Kinder Und diese Normalisierung von Gewalt trat unabhängig davon auf, ob die Kinder Opfer oder Zeugen der Gewalt waren. Quasi, wenn man das jetzt mal in die Realität nimmt, total egal, ob ein Kind sieht, wie die Mutter geschlagen wird oder der Vater geschlagen wird oder ob das Kind selbst geschlagen wird. Es hat einen Einfluss auf die Wahrnehmung von Normalität, von Gewalt und auch in dieser Studie Einfluss auf die eigene Gewalttätigkeit und Aggressivität des Kindes.
Weißt du, welcher Gedanke mir gerade kommt? Also wir wissen ja nichts zu den Opfern. Das heißt, wir wissen nur bei Angelika so ein bisschen was darüber, wie sie aufgewachsen ist.
Ja.
Aber bei Wilfried wissen wir, dass er aufgewachsen ist in einem Kontext, in dem es auf jeden Fall Gewalt gegeben hat.
Ja.
Und ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, dass das Thema Normalisierung von Gewalt auch bei ihm eine Rolle gespielt hat, allein dadurch, dass er in einem sehr, sehr gewalttätigen Haushalt für mindestens 11 Jahre aufgewachsen ist, in denen er sowohl Zeuge als auch Opfer von Gewalt gewesen ist und die Mutter sich trotzdem nicht getrennt hat. Und
ja,
wir wissen es bei den anderen Opfern ja nicht, weder bei Christel noch bei Kathi. Bei Angelika kann man es, finde ich, auf Basis ihrer Biografie nur vermuten. Da kommen wir aber in einer späteren Folge noch ein bisschen genauer, gehen wir da noch ein bisschen genauer drauf ein. Aber ich finde, auf Basis ihrer Geschichte kann man zumindest vermuten, dass da vielleicht nicht alles so super glücklich war. Aber für mich würde diese Normalisierung von Gewalt zum einen erklären, warum, wenn die Opfer möglicherweise vorher schon mit Gewalt konfrontiert gewesen sind, warum sie nicht so krass empfunden haben. Und aber auch dieses Frosch-im-Kochtopf-Prinzip.
Ja.
Wenn du in einer Umgebung bist, und das war ja bei Kathi so und bei Christel auch so, dass am Anfang die Zeit total schön war und es total glücklich war und die Gewalt am Anfang nur in Anführungszeichen von Wilfried ausging und auch nicht so krass war und sie über den Zeitverlauf ja immer heftiger geworden ist, dass auch da ja Normalisierung von Gewalt passieren kann, weil sie eventuell umgedeutet wird. Also es gab eine Studie von Neff 2021 über Deutungsmuster in Paarbeziehungen zum Thema Gewaltnormalisierung. Und die Ergebnisse davon waren, dass Gewalt in Paarbeziehungen häufig gar nicht als solche erkannt wird, sondern umgedeutet wird. Und dass das auch damit zusammenhängt, wie in einer Gesellschaft Opfer- und Gewaltbilder dargestellt werden. Und ob ich mich damit identifizieren kann, zu sagen, ja, das bin ich, ich bin ein Opfer, ich kann mich mit dem Bild, das die Gesellschaft von Gewaltopfern hat, identifizieren.
Das heißt, es hat nicht nur der Täter einen Einfluss darauf oder die Handlung an sich, ob diese Normalisierung der Gewalt so einen Einfluss hat, dass es die betroffene Person dann eben nicht bemerkt, sondern auch die Gesellschaft hat einen Einfluss darauf, ob du selbst bemerkst, dass du in einer missbräuchlichen Beziehung bist oder nicht.
Ja. Und es gibt ja tatsächlich sogar, also nach Neff 21 gibt es sogar Schritte von Normalisierung in Paarbeziehungen. Und zwar ist Schritt 1 die Orientierung an Idealbildern von Beziehungen. Also man guckt, was ist das, mein Idealbild, meine beste Vorstellung von Beziehungen, wie ich glaube, dass sie sein soll.
Da fällt mir gerade ein, dass Christel ja bei dem, als sie die Annonce gesehen hat, da war dieses Bauer sucht Frau so ein bisschen, so dieses mit dem Bauernhof und es war ja was sie sich schon ganz lange gewünscht hat und was sie so schön fände, so was Ländliches und sich um die Tiere kümmern und quasi so Bauer und Frau und Tiere und Hof zu haben. Also ich frage mich, ob so in diesem Fall da das Idealbild einer Beziehung vielleicht, ob dieser Wunsch von ihr, da quasi in so einem Bauernhof das zu haben, ob das vielleicht da auch mit reingespielt hat. Und gleichzeitig ja der Wunsch nach einer Beziehung, ne?
Vielleicht. Also da könnte man jetzt richtig ausholen und sagen, vielleicht spielt da auch Projektion noch mit rein. Also dass sie ihre eigenen Bedürfnisse und ihre Vorstellungen auf Wilfried projiziert hat. Also auf ihn quasi wie, als würde sie ihre Bilder, als wäre er so eine weiße Wand, so eine Leinwand. Mhm. Und sie würde quasi ihre perfekten Bilder von der perfekten Beziehung auf ihn draufwerfen, wie mit so einem Overhead-Projektor oder so oder mit so einer, mit so einem Beamer. Dann würde er für sie quasi so aussehen wie die perfekte Beziehung, selbst wenn er keine weiße Leinwand ist, sondern eine Menge dunkle Flecken hat.
Genau, aber für sie wäre das in dem Moment.
Genau. Und dann kommen wir zu Schritt 2, zur Umdeutung und Legitimierung von Gewalt. Also Gewalt zum Beispiel als Ausdruck von Liebe, Kontrolle oder Fürsorge. Er hat mich geschlagen, weil er mich liebt, weil ich so dumm war, etwas zu tun, das für mich nicht gut ist.
Er hat mir die Regeln vorher schon genannt, die sind ihm halt wichtig, er will die halt durchgesetzt haben.
Ja, und ich habe nicht drauf gehört. Und
ja, ich habe nicht drauf geachtet.
Da muss ich auch richtig doll an Angelika denken, die bei ihm geblieben ist, obwohl er sie schon nach einer Woche mit seinen Boxhandschuhen geschlagen hat.
Ja.
Und sie die ganze Zeit gesagt hat, naja, der ist halt frustriert vom Leben und irgendwo muss das ja hin. Also so ein bisschen dieses, ja, er ist halt ein missverstandener junger Mann, der nicht weiß, wie man das irgendwie, also die Verantwortung auch von ihm wegnehmen und das als Ausdruck von etwas ganz anderem sehen als das, was es ist, nämlich Gewalt. Punkt.
Ja. Sie hat ihn ja auch unterstützt bei so Botengängen oder Behördengängen, nicht Botengängen, Behördengängen und so, wo ich mir auch vorstellen könnte, dass sie vielleicht dann auch manchmal sowas dachte wie zum einen, ach ja, der hat es ja so schwer und zum anderen auch, naja, vielleicht kann er aber auch nicht anders, weißt du?
Ja,
so
ja, ich glaube, da kommen wir in den nächsten Folgen noch drauf, das wird noch richtig spannend, weil die Tatsache, dass sie diese Dinge für ihn gemacht hat, er hat ja am Anfang, als sie zusammengekommen sind, sie auch immer mitgenommen zur Arbeit und wenn sie ihn dann korrigiert hat, ist er ausgeflippt. Und da habe ich auch so drüber nachgedacht, dass die beiden miteinander, jeder auf seine Art und Weise, ja eine sehr mächtige Position haben. Er, weil er sehr gewalttätig ist, sehr viele Regeln aufgibt und sehr viel eben Gewalt ausübt, die sie legitimiert, indem sie sagt, er hat Regeln gemacht und er kann halt nicht anders und so weiter und so fort. Und sie, indem sie sehr viel schlauer ist als er und er sehr abhängig ist in der Erreichung seiner Ziele und seines Lebens von ihm. Von ihr, meine ich. Also es ist, aber da kommen wir nochmal drauf. Aber musste ich gerade dran denken.
Ich muss gerade an einen Supervisor von mir denken, der immer dann, wenn ich einen Fall reinbringe und irgendwie es so scheint, als ob ein Part in so Paartherapien irgendwie der Machtvolle ist oder derjenige, der so die Fäden in der Hand hält, der sagt dann immer, wissen Sie, Sie müssen sich auch fragen, wer ist denn wirklich der Machtvolle? Ich glaube, das ist die andere Person. Wer hat die Macht?
Also das ist so eine wichtige Frage. Ich muss so
dran denken.
Das ist ja so wirklich übel. Frage.
Es ändert auch echt oft die Perspektive auf dieses Paar dann. Das ist total spannend.
Ja. Schritt 3 vom Prozess der Normalisierung ist das Erreichen der Grenzen dieser Umdeutungen. Das heißt, irgendwann kann ich das nicht mehr mit irgendetwas rechtfertigen. Irgendwann beispielsweise in dem Moment, wo Wilfried zu Kathi sagt, ich bring dich um.
Ja.
Beispielsweise ist der Moment, wo sie sagt, das kann ich nicht mehr umdeuten. Das ist nicht mehr in meinem Bereich. Mhm. Und dann kommt der vierte Schritt, und zwar der Bruch mit den Idealen. Das heißt, die eigene Erfahrung wird neu interpretiert und sie wird als Gewalt erkannt.
Was ja auch ein richtig quasi, ich sag mal, für die eigene Psyche ein richtig gefährlicher Punkt ist, so wenn du erkennst, dass du das hast mit dir machen lassen, dass du das zugelassen hast und dass quasi diese Realisation ja erst am Ende kommt, was ja auch einen richtigen Crash für dich psychisch geben kann.
Ja, insbesondere, wenn man sich anguckt, wie eine Gesellschaft prägt, was ist ein Opfer, wie muss ein Opfer sein? Und ich muss da zum Beispiel ganz oft an Natascha Kampusch denken, die in den Medien so zerrissen wurde, weil sie sich nicht verhalten hat, wie die Gesellschaft zu dem Zeitpunkt wollte, wie ein Opfer sich verhalten soll, wie ein Opfer sich präsentieren soll, wie ein Opfer sprechen soll. Da hat sie in ganz vielen Interviews drüber geredet.
Ich glaube, da ist ja auch ganz viel Scham dabei. Also gerade in solchen Beziehungen, weil ja, wie oft kommt denn da die Frage, warum geht die denn nicht einfach? Ja, das ist doch ganz einfach, die sollen einfach abhauen. Warum lässt sie das denn mit sich machen? Ist sie doof? Also solche Aussagen kommen immer wieder. Und ich kann voll verstehen, dass man da, gerade wenn man vielleicht realisiert, dass einem das passiert ist, dass da auch so viel Scham mit dabei ist, dass es richtig schwer ist, dann nochmal da rauszutreten, weißt du?
Ja, und Angst vor allen Dingen ja auch. Es ist ja, man darf ja bei diesen Mechanismen oder auch bei diesen Prinzipien, die wir gerade so locker flockig hier aus der Distanz erklären, darf man ja nicht vergessen, dass diese Prinzipien greifen. Das heißt, ich normalisiere Gewalt. Ich deute sie um und sage, okay, die Person, weil ich mit meinem Idealbild von Liebe nicht brechen will, deute ich lieber um, wie die Person sich verhält und sagt, das ist keine Gewalt, er macht das nur aus, oder sie macht das nur, weil sie mich liebt und was auch immer. Und dann muss ich an den Punkt kommen zu sagen, okay, ich kann das nicht mehr so wahrnehmen, ich muss es als Gewalt erkennen Und das ist aber ja auch der Moment, in dem ich realisiere, in was für einer gefährlichen Situation ich mich befinde.
Ja.
Und wenn man jetzt dieses Prinzip von Normalisierung von Gewalt alleine betrachtet, dann ist das natürlich was, wo man sagt, ja, in dem Moment, wo ich merke, dass es Gewalt ist, dann kann ich ja gehen. Aber da spielen ja Sachen rein wie unterschwellige Bedürfnisse, die Hoffnung darauf, dass es besser wird. Klassisches Thema von Trauma-Bonding. Das wird schon wieder. Wir kriegen das wieder hin. Wir machen das wieder besser. Vielleicht muss ich einfach nur irgendwie anders sein. Vielleicht bin ich das Problem. Vielleicht verhalte ich mich nicht richtig. Die Angst, ich meine, Angelika und Wilfried haben die Opfer massiv bedroht, haben ihnen Angst gemacht, haben sie eingeschlossen. Das heißt, sie konnten auch gar nicht so einfach raus, haben ihnen das Geld abgenommen, den Schlüssel abgenommen. Das heißt, ich glaube, es ist auch ein Punkt. Am Anfang denkst du es vielleicht noch um und interpretierst es um und normalisierst es. Und in dem Moment, wo du merkst, oh mein Gott, wo bin ich hier gelandet? Wenn dann aber jemand die Tür abschließt und dir deinen Pass wegnimmt und deinen Schlüssel wegnimmt und dein Handy weg, was willst du denn machen? Was willst du machen?
Ich würde gerne bei diesen einschränkenden Gefühlen, so wir haben jetzt Angst, wir haben Scham. Und gerade wenn du jetzt von den Bedrohungen von Wilfried und Angelika sprichst, ist mir noch ganz stark aufgefallen, dass ja auch bestimmt Schuld bei den Opfern eine ganz große Rolle gespielt hat, weil damit hat ja vor allem Wilfried so gearbeitet, der hat ja Gaslighting vom Feinsten betrieben. Kurz für euch zur Erklärung, Gaslighting ist eine Form von psychischer Manipulation, bei der Täter, in diesem Fall Wilfried, Christel oder Kathi oder auch Angelika, gezielt desorientieren, verunsichern und in ihrem Realitäts- oder Selbstbewusstsein beeinträchtigen bzw. beeinflussen. Das hat Wilfried zum Beispiel in den Momenten gemacht, wenn zum Beispiel Kathi oder Christel oder Angelika gegen seine Regeln verstoßen haben, er sie dann geschlagen hat und er ihnen dann gesagt hat, das musste ich ja machen, weil du hast ja gegen meine Regeln verstoßen. Weil du dagegen verstößt, muss ich so handeln. Und damit wird bei dem Opfer in diesem Fall das Gefühl von Schuld erzeugt, von wegen, okay, ich bin schuld daran, dass das passiert ist. Ich habe ihm ja keine Wahl gelassen. Ich bin schuld, dass mir das alles passiert und dass vielleicht in den schlimmsten Fällen auch er das machen muss, obwohl das er vielleicht eigentlich gar nicht machen will. Das ist so ein ekliger Prozess, so eine eklige Manipulation. Ich bin wirklich bei Gaslighting, dreht es mir alles um. Ich finde es ganz schlimm. Und es ist was so machtvoll ist, glaube ich, und was so eine Schuld auslöst, auch bei Opfern, die ja auch nochmal hält.
Ja, das Gefährliche am Gaslighting ist, und ich finde, das merkt man auch an der Aussage von ihm, als er sagt, das hat doch gar nicht wehgetan oder das tut doch gar nicht weh.
Ja,
dass
ja.
Der anderen Person die Wahrnehmung, ihre Perspektive komplett abgesprochen wird. Mhm. Also ich habe da ein Reel auf Instagram gesehen, das hat mich beim Zusehen, also es ist nicht gewaltvoll oder so, also auf körperlicher Ebene nicht, aber ich habe beim Zusehen, hat es mir den Magen umgedreht, weil ich mir dachte, das ist die krasseste Form von Gaslighting in so einer Art Sketch, in Anführungszeichen, die ich jemals gesehen habe.
Ist das das, was du mir geschickt hast?
Ja, und wir posten das auch bei uns im Profil, dann könnt ihr euch das mal anschauen, was genau Gaslighting in einer extremen Form bedeutet. Und ja, ich finde, worauf ich hinaus wollte, war einfach nur, dass man natürlich bei allen einzelnen Theorien, die wir jetzt hier nennen, nicht vergessen darf, dass die miteinander verwoben sein können, dass sie in komplexen Konstrukten miteinander interagieren, dass da viele Gefühle mit drin stecken, die wir gar nicht kennen oder die Personen selber nicht gerne zugeben möchten, was total verständlich ist. Und ich glaube auch, dass dass da auch eine Portion Enttäuschung und also das, was heißt Portion, aber eine massive Enttäuschung sicherlich auch mit drin gewesen sein muss, weswegen die Opfer danach auch nicht zur Polizei gegangen sind.
Ja.
Ich glaube, Scham, dass ich das hab mit mir machen lassen, Enttäuschung. Ich habe mich so darauf gefreut und ich dachte, das wird so schön und ich dachte, wir haben so eine tolle Zeit und es war die absolute Hölle und Angst vor diesem Paar. Und da muss ich aber auch sagen, dass ich glaube, dass die krasseste Beziehung oder diese engste, in Anführungszeichen, Beziehung diesbezüglich einfach zwischen Wilfried und Angelika stattgefunden hat. Und an der Stelle, wir haben ja vorhin gesprochen über diesen schnellen Wechsel zwischen Täter, Opfer etc., würde ich gerne das sogenannte Drama-Dreieck oder auch Täter-Opfer-Retter-Dreieck noch mit einbringen. Und zwar ist das ein sozialpsychologisches Beziehungsmuster zwischen mindestens zwei Personen, in dem es drei Rollen gibt, nämlich, wie der Name schon sagt, den Täter, das Opfer und den Retter. Und die Dynamik da ist quasi, dass zwischen den Beteiligten immer wieder ein Rollenwechsel stattfindet und dass die Beteiligten durch diese Rollen Anerkennung und Aufmerksamkeit bekommen. Und es ist eine super gefährliche Sache, weil dieser Teufelskreis, wie das häufig mit Kreisen so ist, sich selbst immer wieder am Leben erhält. Das Drama-Dreieck stammt aus der Transaktionsanalyse von Eric Byrne, entwickelt in den 1950er Jahren. Und die Transaktionsanalyse ist eine Unterform von Psychologie quasi, deren Ziel es ist, dass Menschen einen leichteren Zugang haben zur Selbstreflexion und zur Veränderung von ihren Wahrnehmungen und Verhaltensmustern. Ich fand es persönlich total interessant, weil es so eine Kombination ist aus Tiefenpsychologie, Verhaltenspsychologie und humanistischer Psychologie.
Und wird auch ganz oft in der Systemischen genutzt.
Sehr schön.
Muster und so.
Sehr schön. Und die Eigenschaften des Drama-Dreiecks sind quasi, dass es zum einen ein ewiges Hin- und Herschieben von Verantwortung gibt, massive Schuldzuweisungen und Enttäuschung und schlechtes Gewissen. Und es gibt so eine Art Symbiose. Alle Rollen, wenn man da einmal drin ist, halten sich gegenseitig in diesem Teufelskreis fest. Und in der Rolle des Täters ist es quasi so, dass die Person häufig Kritik ausübt, sehr viel Kontrolle ausübt, Drohungen ausspricht, Leute um sich herum einschüchtert, sie demütigt und ihnen Schuldzuweisungen an den Kopf wirft quasi. Und das Ziel ist, die Person durch Vorwürfe oder Druck und Angst quasi zu manipulieren. Dann haben wir das Opfer in Anführungszeichen. Die Verhaltensweise dieser Rolle ist die Übernahme von Verantwortung für alles und möglichst hilflos und ohnmächtig erscheinen. Und die Manipulationsstrategie dabei ist, dass die andere Person subtil in eine Art Täterrolle gedrängt wird, indem diese Person Schuldgefühle hat. Das heißt, das, was die Person da macht, ist, sie ist im Grunde aktiv in der Rolle der Hilflosigkeit.
Ich habe so ein bisschen gerade die Frage, gerade jetzt bei diesen Dreiecken, die wir jetzt halt bei dem Ehepaar Höxter haben, ich hänge gerade so ein bisschen daran, wann ist denn zum Beispiel Wilfried Opfer? Ist es zum Beispiel, wenn er den Frauen sagt, du hast meine Regeln nicht befolgt, jetzt muss ich das ja machen? Ist er dann quasi dann in die Opferrolle? Weil ich meine, nach dieser Theorie würde ja jeder zwischendurch eine andere Rolle einnehmen. Und das würde sich ja gegenseitig stabilisieren.
Mhm.
Heißt, meine Frage ist, wann nimmt Wilfried denn die Rolle des Opfers zum Beispiel ein?
Also das fände ich zum Beispiel ein gutes Beispiel, was du gerade gesagt hast, mit dem, ich will das gar nicht machen, ich muss das machen, du zwingst mich dazu.
Okay.
Oder auch, jetzt greife ich ein bisschen vor, aber er sagt später vor Gericht, dass Angelika ihn verletzt hat, dass sie ihn geschlagen hat, dass sie einen Schraubenzieher genommen hat und ihn damit verletzt hat, wenn ihr irgendwas nicht gepasst hat und dass sie ihm gegenüber auch gewalttätig gewesen ist. Und dass er nicht der Einzige gewesen ist, der Gewalt ausgeübt hat. Und sie ja im Grunde auch eine passive Art von Gewalt hat, indem sie sehr mächtig ist, weil sie sehr viel intelligenter ist als er.
Mhm.
Und quasi bestimmte Entscheidungen trifft. Und soweit ich weiß, ja zum Beispiel die ganzen Behördengänge gemacht hat, dafür gesorgt hat, dass bestimmte Dinge irgendwie funktionieren. Und sie in dem Moment die mächtigere Person ist.
Mhm. Okay.
Also es macht ihn nicht automatisch zum Opfer, aber sie ist ihm gegenüber gewalttätig gewesen. So viel kann ich, wie gesagt, sagen, ohne vorzugreifen. Und an der Stelle war er ihr Opfer. Und an anderen Stellen war er aber auch der Retter. Weil er beispielsweise ja an einer Stelle in den nächsten Folgen den Moment hat, wo er tatsächlich einem der Opfer das Leben rettet. Während Angelika dieses Opfer fast umgebracht hätte. An der Stelle ist Angelika der Täter und er ist quasi der Retter. Und ich finde es super spannend, weil zwischen den beiden, habe ich das Gefühl, nimmt immer mal wieder einer die Rolle des Täters ein und der andere die Rolle des Opfers oder die Rolle des Retters, sobald da irgendwie eine dritte Person mit drin ist, hat das so eine ganz ungesunde Dynamik, mindestens zwischen den beiden.
Aber wir sind jetzt auch langsam am Ende der Folge, das heißt, wir können dann in der nächsten Folge dann direkt mit den anderen Fasssachen starten, dass wir jetzt nicht ständig spoilern. Aber mir fallen gerade auch so ein, zwei Momente ein, wo die Opfer, also die Frauen, die dazugekommen sind, tatsächlich selbst gezwungenermaßen selbst Täter wurden. Heißt, ich suche gerade in meinem Kopf nach einem Moment, wo so eine Frau Retter war, aber Täter und Opfer, da lassen sie auch die Frauen rumspringen auf jeden Fall. So, ich glaube, vielleicht nehmen wir dieses Drama-Dreieck nochmal mit in die nächste und übernächste Folge. Mhm. Und vielleicht, wenn wir so den ganzen Blick auf den Fall haben, dass wir dann es vielleicht nochmal hochholen und nochmal gucken, okay, welche Muster gab es denn da und wo hat es dann tatsächlich zugetroffen? Das fände ich total spannend.
Ich auch, weil ich dieses Dreieck, als ich das gefunden habe und angefangen habe, mich da reinzulesen, habe ich gedacht, boah, das würde erklären, mindestens zwischen Angelika und Wilfried, warum es dieses Hin und Her gab. Und warum es vor Gericht so krass unterschiedliche Perspektiven gibt, weil da die Verteidiger ja auch jeweils sehr unterschiedliche Perspektiven darauf haben, wer hier am Ende des Tages wen manipuliert hat.
Hm. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass diese ständigen Wechsel ja auch dann die Beziehungsdynamik total verfestigt oder stabilisiert haben. Weil also wenn der eine immer der Täter und der andere immer das Opfer ist, dann quasi ist es einfacher, das so auseinanderzuziehen. Aber wenn die beiden aber ständig wechseln, dann ist es irgendwann so verwoben miteinander, dass du es gar nicht mehr auseinanderkriegst.
Weißt du, was ich ganz ehrlich an der Stelle sagen muss? Ich glaube, dieses Drama-Dreieck kann man wunderbar anwenden auf toxische Beziehungen. Wir haben ja in unserer Folge mit beste Freundinnen schon über toxische Beziehungen gesprochen. Ist bei denen übrigens auf dem Kanal, könnt ihr gerne mal reinhören. Und in der Folge haben wir auch so ein bisschen darüber geredet, was so Mechanismen in toxischen Beziehungen sind. Und ich wünschte, ich hätte dieses Drama-Dreieck da schon gekannt, weil ich tatsächlich finde, wenn man sich so toxische Beziehungen anguckt, da hat das häufig auch keine eindeutige Dynamik, sondern es ist immer so ein Hin und Her. Es ist immer einer ein bisschen da mächtig und da ist der andere mächtiger und der eine manipuliert durch Schuldgefühl und dann kommt der andere und manipuliert durch Aggressivität und Drohung. Und dann verwechselt sich das wieder oder ändert sich wieder und dann ist der Täter plötzlich total niedergeschlagen und sagt, es tut mir total leid und ich wollte das alles nicht. Und dann ist das ehemalige Opfer plötzlich der Retter und sagt, hey, das ist ja wie ein bisschen auch wie mit Angelika, die sagt, hey, es ist okay, ich weiß, dass du ohnmächtig bist bezüglich Wilfried mit deinen Emotionen und deinen Aggressionen und du musst das irgendwie rauslassen, weil du die Sonderschule und alles nicht geschafft hast und da ist er das Opfer und dann ist sie plötzlich die Retterin und sagt, du kannst es an mir auslassen und ich bleib da und ich bin trotzdem hier und
ja,
also ich finde es wahnsinnig spannend, wirklich, und ich würde auch, lass uns das gerne machen, lass uns das Drama-Dreieck durch jede der Folgen mitnehmen und es einfach bei jedem Mal nochmal durchgehen und durchdiskutieren, wo wir in der Folge Täter, Opfer und Retter gesehen haben.
Sehr gerne. Und ich glaube, damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Ich glaube, die Folge ist tatsächlich, obwohl das Teil 1 von 3 Teilen ist, ziemlich lang geworden. Aber es gibt einfach so viel Spannendes zu diesem Fall zu berichten. Es gibt so viele spannende sozialpsychologische Aspekte, die man da anschauen kann. Von daher würde ich mal vermuten, dass die nächsten Folgen jetzt nicht sonderlich kürzer werden. Aber heute machen wir hier einen Punkt und ja, hören uns in den nächsten Folgen wieder. Bis dahin sagen wir, seid lieb zueinander und tschüss!
Das war Blackbox, der Cycling-Podcast. Eine Produktion von Auf die Ohren. Konzept und Redaktion Maxi Bels und Barbara Focke.
Schnitt und Sounddesign Milan Fei. Projektleitung und Vermarktung Marie Seltmann.
Ich sag's dir, es ist ein Spaß heute.
Es hat geklingelt, sorry, warte kurz.
Ja, alles gut.